Hallo, ich bin der Daniel.
Und ich bin der Cebu.
Und ihr hört den Creepy Crypt Podcast.
Und damit herzlich willkommen im Creepy Crypt Podcast bei den Creepy Classics.
Hallo.
Classics. Hallo.
Na, wie geht's euch?
Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch geht.
Ja, ist so.
Gut. Gut, und dir?
Ich habe heute meine Oma verloren und war auf ihrer Beerdigung. Es war leider nicht so toll.
Okay.
Man muss dann auch eine ehrliche Antwort erwarten.
Das ist der weirdeste Einstieg in eine Folge, die wir jemals hatten. Hat nichts mit dem Film zu tun, es ist einfach nur ein weirder Einstieg.
Vor allen Dingen, stell dir mal vor, du warst gerade eben wirklich auf der Beerdigung deiner Oma und hörst auf dem Heimweg den Creepy Podcast. Fängst
Falls
dann an,
ihr
in der U-Bahn zu weinen.
Gerade auf dem Weg nach Hause seid, haben wir hier noch ein paar aufbauende Worte vom Creepy Podcast. RIP an der Stelle. Danke.
Die Trauer geht nie ganz vorbei, aber sie wird weniger.
Das Ding ist, das Gute an Großeltern ist, man hat ja vier davon. Also
nein, das stimmt überhaupt nicht.
Im besten Fall.
Nicht jeder hat vier.
Manche haben gar keine.
Im besten Fall hat man acht.
Also rein, also ich meine, physisch gesehen hat man die irgendwo, haben die mal existiert. Deshalb.
Was, wenn du so aus einem Reagenzglas geboren wurdest?
Shoutout an meine Reagenzglaskinder. Wie kommen wir jetzt dazu, dass ich unseren Social Media bewerben kann? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr aus dem Reagenzglas kommt, zum Beispiel auf Instagram. Da heißen wir Creepy Crypt Podcast oder per E-Mail an kontakt@creepycrypt.de. Ansonsten könnt ihr auch über den Link in der Beschreibung in unsere Telegram-Gruppe reinkommen. Da sind wir alle ziemlich cool und antworten sofort auf alles. Und da können wir über Horrorfilme diskutieren oder aber auch über die beste Serie der Welt, Twin Peaks. Denn wir haben noch einen anderen Podcast, der heißt Creepy Lodge. Da sind nur Daniel und ich, aber es ist trotzdem ein guter Podcast an alle Michelle Ultras. Gebt uns auch so eine Chance. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne eine Bewertung auf allen Podcast-Portalen, die ihr so kennt, da lassen. Bei Spotify kann man sogar auch Folgen kommentieren. Bei Apple kann man zur Bewertung was zuschreiben. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, dann wird mich Daniel jetzt darauf hinweisen.
Ich wollte nur sagen, ich hatte tatsächlich nur zwei Großeltern, weil die anderen waren schon tot.
Ja.
RIP an der Stelle.
ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich denke nicht. Außerdem, wir können nichts dafür, dass Michelle nicht dabei ist. Sie will Twin Peaks nicht gucken. Sie möchte einfach nicht. Sie weigert sich, wie ihr sicherlich in der letzten Creepy Classics gehört habt. Sie weigert sich hart.
Tja, so ist das.
Ja, so ist das Leben.
Wir sind ja froh, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit uns zumindest die Klassiker der Horrorgeschichte durchzugucken. Seit langer, langer Zeit jetzt schon, und deshalb ist eine Bereicherung für unsere Klassiker. Und da muss ich mich auch immer nicht so schämen, wenn ich eine andere Meinung habe als Daniel, weil alle Meinungen werden irgendwo abgedeckt. Es gibt immer eine Meinungsmehrheit.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, die wird es auch heute geben. Mal sehen.
Aber die gibt es bei zwei Personen normalerweise immer.
Einer ja, eben, sage ich
gut,
ja.
Und das schlecht finden. Okay.
Aber wenn wir nur so zweit sind, ich sag, ist scheiße, ach, und du so sagst, ist gut, dann ist so, haben wir keine Meinung des Creepy Crypt Podcastes.
Okay, verstehe. Naja, aber ja, heute sprechen wir über From Dusk Till Dawn. Letztes Mal hatten wir einen Film von 1986, dieses Mal ist es ein Film von 1996.
Und nächste Woche, also übernächste Woche, sprechen wir dann über einen Film von 2006 und dann einen von 2016.
Was könnte das sein? Horrorfilme 2006.
Ich glaube, das war kein gutes Jahr für Horrorfilme.
Da kam Silent Hill raus.
Den haben wir schon besprochen.
Die Folge gibt's schon, dann hört doch einfach die. Die könnt ihr dann draufhören, aber nee, da kam das Omen Remake, das Black Christmas Remake, das The Hills Have Eyes Remake.
Mein Gott, was ist denn los?
Ja, das war die Zeit der Remakes und ich fand's cool.
Haben wir über Pulse geredet im Podcast oder war das die japanische Version?
Wir haben über den japanischen gesprochen.
Okay. Gut,
nicht über den, da auf gar keinen Fall reden wir über das amerikanische Remake.
Aber da kam das raus im Jahre 2002.
Nein, danke.
Also, nee, es war, also was ich hier so durchgucke, denke ich so, nee, danke, muss ich alles nicht nochmal gucken.
Puh. Ja, dann werden wir wohl nächste Woche einen von 1976 besprechen.
Yay, 1976. In den 70ern haben die noch richtig gute Horrorfilme gemacht.
Richtig.
Ist so.
Ja, in jedem Jahrzehnt gibt es irgendwas Gutes.
Ja, natürlich.
Aber oh, Carrie ist von 1976, seht ihr?
Den haben wir auch schon besprochen.
Ja, hallo, der beste Horrorfilm der Welt ist aus den 70ern, also.
Five Nights at Freddy's ist von 2022.
Fright Night ist von 1976?
Nein, ich rede eigentlich von The Texas Chainsaw Massacre. Da bin ich echt traurig, dass ihr über diesen Film schon mal geredet habt. Ohne mich.
Wir können, wenn wir ein Patreon haben, nochmal drüber sprechen mit dir. Wir sprechen über den zweiten Teil einfach. Was hältst du davon?
Nee, ne?
Ich mag alle, aber der erste Teil ist schon mein Lieblingshorrorfilm. Also.
Ist der zweite Teil der in dem Berg?
Ja.
Nein, das ist der mit der Radiostation.
Hä, das also, ist doch, da sind die doch am Ende in diesem
Berg.
Höhle, Dings.
Ja, ja, aber die sind halt hauptsächlich dieses Jahr mit dieser Radiozentrale da.
Da, wo diese, wo die, die so die Kettensäge so zwischen die Beine halt machen und so.
Ja, Mann.
Talking about overrated.
Apropos overrated.
Sag mal, ja. Es kommt jetzt eine Serie raus, habt ihr das gehört? Also wirklich,
ja.
Voll geil.
A24 hat sich die Rechte gesichert. Toll.
Ja, ich freue mich mega.
Du folgst dem Creepy Crip Podcast auf Telegram anscheinend nicht.
Doch, aber Leute, ich schwör's euch, die letzten Wochen, ich habe so viel zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich bin quasi einfach gerade gar nicht existent im Internet, weil ich gar keine Zeit habe. Ich komme zu gar nichts und dann komme ich in diese Telegram-Gruppe und dann steht da einfach so 140 Nachrichten. Und ich habe keine Zeit, mir jede einzelne Nachricht anzugucken.
Mir geht das ja auch oft so, als Return to Silent Hill rauskam und die Nerds in der Telegram-Gruppe über Computerspiele geredet haben und nicht nur das, sondern über andere und dann wirklich, ich bin ja relativ immer zeitnah gehe ich da rein und wenn du dann irgendwie so 20 Minuten später 42 Nachrichten, denke ich mir so, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle lese.
Ich überfliege mal. Ja, die FOMO muss ja nicht immer da sein.
Nee.
Also in letzter Zeit ist es ganz schlimm. Also ich bekomme gar nichts mehr mit. Ich habe bei meinem Instagram 400 gefühlt Nachrichten, die ich seit 2 Wochen nicht angeklickt habe. Diese Telegram-Gruppe geht komplett an mir vorbei. Alles geht einfach an mir vorbei. Nur die Sachen,
also
wo ich weiß, okay,
muss ich jetzt
machen. Wenn ihr über
Michelle lästern wollt, jetzt ist eure beste Zeit.
Ja, es ist wirklich so. Deswegen auch letztens, als du dann geschrieben hast wegen Silent Hill irgendwas. Ich habe halt nur gesehen, dass mein Name da drin war und ich so, worum geht's?
Ja, nee. Versteh ich vollkommen. Manchmal ist es dann halt, aber ist ja auch gut.
Also
es soll ja zu Diskussionen kommen, aber wenn man da nicht beteiligt ist, dann ist es schwierig, das nachzulesen. Weil dann
also bitte habt nur
so
Diskussionen, in denen Daniel persönlich was
zu
sagen hat.
Nein, überhaupt nicht, aber wenn man dem nicht in dem Moment folgt, dann sind halt 42 Nachrichten und dann scrolle ich wirklich so ein bisschen drüber und wenn dann das Wort, keine Ahnung, Silent Hill jedes Mal vorkommt, dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist es nicht ganz so interessant. Ich kann ja dann auch nichts dazu sagen, wenn es um die Computerspiele geht. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Es müssen ja nicht alle immer diskutieren. Sonst wären es statt 40 100 Nachrichten. Und
deshalb
halt
haben
nix.
Wir ja diesen Podcast, damit nur wir drei diskutieren müssen.
Richtig, damit keiner zu Wort kommt. Außer ihr, wenn ihr was dazu sagen wollt, dann könnt ihr es natürlich kommentieren oder in unsere Telegram-Gruppe schreiben. Und da könnt ihr dann sagen, wie findet ihr eigentlich From Dusk Till Dawn aus dem Jahre 1996, der dieses Jahr 30 Jahre alt wird. Oh mein Gott, wie Cebo.
Hey. Ich hatte schon Geburtstag, ich bin älter als der Film.
Ja, aber der Film ist so alt wie du.
Ja, toll.
Oder? Du bist, das ist, okay, wow, warte mal, das ist echt krass. Das heißt, wow, der kam echt raus, als du geboren wurdest.
Während ich gerade aus dem Leib meiner Mutter gekrochen bin, kam dieser Film raus.
Aber das heißt, du hast ihn dann erst gesehen, als du, keine Ahnung, 12 warst oder so.
Ja.
Boah, das
und
ist
und seitdem auch nie wieder.
Das ist crazy.
Ich habe den Film ungelogen mindestens 18 Jahre oder so nicht mehr gesehen.
Naja, also ich wurde ein Jahr nach dem Film geboren. Deswegen. Sebo war zumindest schon auf der Welt.
Wow, krass. Hä? Aber ich bin noch nicht so viel älter als ihr. Wie kann das sein?
Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, deswegen kann ich es dir nicht sagen.
Wie kann der Film 30 Jahre alt sein? Ich war ja nicht mal 18, als der rauskam. That's weird. Okay. Egal. Das fuckt mich jetzt gerade ein bisschen ab.
Folge vorne zu Ende.
Mir will das nicht so ganz in den Kopf. Ich hätte halt gedacht, dass ich alt genug gewesen wäre, weil ich meine, dieser Film ist schon ziemlich brutal. Da sind wir uns einig, oder?
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Der ist schon relativ brutal, blutig, passieren weirde Sachen und so. Und ich kann mich noch daran, als der rauskam, war es schon so, wow. Und der kam logischerweise, damals wurde ja noch Hardcore geschnitten und da gab es halt eine 16er-Version von dem Film, wo halt nichts drin war, die man in der Videothek ausleihen konnte. Mhm. Und da gab es natürlich logischerweise eine 18er-Version. Und ich glaube, selbst da waren Sachen rausgeschnitten, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, deswegen. Und ich habe den damals auf jeden Fall sehr oft gesehen. Es gibt sogar so eine Dokumentation, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber selbst die habe ich des Öfteren gesehen, wo es um die Dreharbeiten ging und dass das alles sehr schwierig war und der hat ja mit Non-Union-Workers zusammengearbeitet, also nicht Gewerkschaftsmenschen und anscheinend ist es in Hollywood so ein großes No-No. Und da gab es dann auch Probleme und die hatten so ein Modell von dem Titty Twister gebaut und es ist dann aus Versehen irgendwie abgebrannt. Dann mussten sie es nochmal neu bauen und so. Und das war natürlich bei den wenigen Geld, das man für so eine Produktion hatte, ziemlich scheiße. Ja, aber ja. Wir können ja erstmal, also Cebo hat Ewigkeiten From Dusk Till Dawn nicht gesehen. Und du, wann hast du das letzte Mal?
Also ich habe gedacht, ich habe den Film nie gesehen, bis ich ihn angeguckt habe. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne ihn doch.
Du kannst dich nur nicht dran erinnern, wann du ihn das erste Mal gesehen hast.
Ich konnte mich gar nicht daran. Also ich hätte wirklich gedacht, nee, den kenne ich. Also es gibt ja so Filme, die kennt man natürlich vom Namen und man kennt irgendwie so ein paar Szenen oder so. Und ich habe halt gedacht, das ist so ein Film. Aber offensichtlich habe ich den Film doch auf jeden Fall schon mal gesehen. Aber keine Ahnung, wann, wahrscheinlich im Fernsehen, weiß ich nicht.
Bei mir war es auch damals im Fernsehen. Ich weiß, der lief auf RTL 2 oder so nachts und da habe ich den das erste Mal gesehen.
Da war der dann halt extrem geschnitten, logischerweise. Ja,
da hatte ich, wie gesagt, keinerlei Erinnerung.
Ja, eben, deswegen meine ich also. Aber so ging es mir auch bei Shining, da hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, warum das jetzt eine Langversion ist oder so. Wenn man Filme so lange nicht gesehen hat, dann weiß ich nicht, habe keine Ahnung. Was für Szenen ich gesehen habe und welche nicht, aber ich kannte den Film auf jeden Fall. Und ich finde ihn ganz okay.
Okay. Ganz okay, okay. Entschuldigung, ich raste nicht aus.
Das war so lustig, weil ich so, hey, dieser Typ sieht ja aus wie George Clooney, aber das wäre bestimmt nicht George Clooney. Und dann war es doch George Clooney. Und ich bin nicht so der Fan von Tarantino, also von seinen Filmen, aber von ihm so als Schauspieler hätte ich nicht. Und dann dieses Fußthema, keine Ahnung, das nervt mich.
Ja, also, ich meine, also, als der Film rauskam, ne, da war Tarantino halt ein Riesenphänomen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man sich das, ich meine, klar, der ist heutzutage immer noch, wenn seine Filme rauskamen, aber er wird heutzutage, glaube ich, weitaus kritischer betrachtet. Und damals haben wir das ja nicht gemacht. Wir hatten ja immer alle Scheuklappen auf.
Ja, ja.
Dieser Film war echt, vor allen Dingen, weil du halt, es gab eine 16er-Version, es gab eine 18er-Version, da war wahrscheinlich auch noch was rausgeschnitten. Es gibt in der Dokumentation, ich gucke gleich, wie sie heißt, da gibt es auch Szenen, die nie in dem Film erschienen sind, die aber gedreht wurden. Also es gibt ja zum Beispiel, so ein Vampir, der hat so einen Bauchmund, also am Mund hat sie so eine riesen Klaffen und es gibt eine Szene, wo sie so einen Typen nimmt und den Kopf reinhält und den dann abbeißt. Und die sieht man halt, die ist nicht in dem Original Film drin, aber in dieser Dokumentation ist sie komischerweise, wird die mal gezeigt, wahrscheinlich als, guck mal, was für krasse Effekte wir gemacht haben. Und dann, genau. Und deswegen, das ist, für mich ist es halt so ein keine Ahnung, Kindheitsfilm gewissermaßen, so komisch es klingt, den ich halt super gerne gesehen habe. Ich glaube, ich hatte sogar eine Original VHS-Kassette von dem oder so.
Hast du dir mittlerweile auf eBay eine neue bestellt?
Nein, noch nicht, weil ich müsste jetzt noch mal gucken, welche davon ungeschnitten sind. Weil, wie
ich
gesagt,
finde, du solltest auf unserem Instagram, Creepy Crypt Podcast übrigens, so eine Reel-Reihe machen, Daniels VHS-Corner, wo du einfach irgendwelche VHS-Kassetten vorstellst.
Die ich jetzt alle kaufe.
Ja, ja, einfach sagen und dann, wie ich bin dafür, dass du die, Daniels VHS-Corner, let's go.
Okay. Die Dokumentation heißt übrigens Full Tilt Boogie und die kann man sich wohl auf YouTube angucken. Ich lade mal den Link hoch. Aber ja, das ist nochmal so eine 90-minütige Dokumentation über die Dreharbeiten von Dusk Till Dawn. Und deswegen, für mich ist From Dusk Till Dawn halt wirklich so ein Riesenphänomen. Und also, ich habe den Film jetzt auch nochmal geguckt und der ist schon cool. Aber
der hat auf jeden Fall seinen Charme. Das auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, damals hat es halt wirklich noch was anderes bedeutet, weil George Clooney war ja berühmt, weil er in Emergency Room mitgemacht hat. So einer Arztserie, die damals riesengroß war. Und da war er halt so der Riesenstar. Und dann hat er einfach aufgehört und dann hat er diesen Film gemacht. Und der hat, wie viel hat er? $250,000 dafür bekommen. Was für George Clooney wahrscheinlich mittlerweile krasse Peanuts sind. Und damals wahrscheinlich auch schon, weil ich kann mir vorstellen, dass er für Emergency Room weitaus mehr Geld verlangen konnte, aber ich denke mal, er wollte so einen klitzekleinen anderen Weg gehen. Und Robert Rodriguez war natürlich auch ein Riesenstar damals, der hat El Mariachi gemacht, Sin City, ich glaube Planet Terror kam danach raus, er hat ja auch diesen ganz fantastischen Film gemacht, The Faculty. Okay. Und für euch beide wahrscheinlich eher, er war auch der Regisseur von Spy Kids.
Yay!
Genau. Und lustigerweise, als ich das so durchgeguckt habe, wisst ihr, er hat vor nicht allzu langer Zeit, war er Regisseur von einem Musikvideo, nämlich von Lady Gaga's Rain on Me.
Echt?
Ja. Da hat Robert Rodriguez wohl Regie geführt. Naja, und vor nicht allzu langer Zeit hat er auch einen Film rausgebracht, der heißt Hypnotic. Cebo?
Nein.
Den haben wir besprochen in, Folge 8 unseres Podcasts.
Wir haben auch The Faculty besprochen, für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Das stimmt, da gibt es eine Creepy Classics Folge. Aber Hypnotic haben wir auch besprochen. Also ist Robert Rodriguez anscheinend hoch in unserer Liste von Regisseuren, die wir in unserem Podcast besprochen haben. Ja, und eigentlich wollte Quentin Tarantino, glaube ich, Regie führen, aber er wollte sich dann mehr auf seine Rolle konzentrieren und er hat ja auch hier das Drehbuch geschrieben, was wohl auch irgendwie das erste Drehbuch war, für das er Geld bekommen hat, also dass er halt nicht für sich geschrieben hat und so. Ja, deswegen. Das war halt damals, dass diese beiden Regisseure waren die coolen Action-Horror-Leute, Pulp Fiction etc. Deswegen, ja. Und der Film hat einen Bodycount von 122. 122 Vampire und Menschen sterben in diesem Film.
Kam mir irgendwie gar nicht so viel vor.
Oh doch. Vielleicht hast du eine geschnittene Version geguckt.
Ja, ganz ehrlich, kann schon sein. Wie lange dauert die ungeschnittene?
105.
Eine Stunde 40 oder so.
Ich glaube, eine Stunde 45.
Das war eine Stunde 43 oder so.
Also meine dauert eine Stunde 45. Nee, eine Stunde 48 sogar.
Irgendwie sowas.
Ich guck jetzt nochmal nach, das kann ja nicht sein.
Stell dir mal vor, sie hätten 5 Minuten rausgeschnitten.
Es wäre ja auch niemandem aufgefallen, wenn der Film die erste Hälfte rausschneidet oder die zweite Hälfte, weil das ja auch zwei komplett unterschiedliche Filme sind.
Ich habe auch die ganze Zeit From Dusk Till Dawn irgendwie gesagt. Weil
oh nein, das Tusk-Sequel, das wir nie bekommen haben.
Dass ich Tusk noch nicht gesehen habe. Eine Stunde 48.
Ja, nee, dann hast du die normale Version gesehen. Ja. Okay. Okay, gut, Entschuldigung. Ist halt witzig, weil, also die haben tatsächlich anscheinend, also die Vampire haben grünes Blut, was normalerweise gemacht wird, um in Amerika ein besseres Rating zu bekommen, weil grünes Blut, dann darfst du alles machen. Sobald du grünes Blut zeigst, ist vollkommen egal. Und die, wie, ich habe ja schon diese eine Szene erwähnt, wo der Kopf abgebissen wird oder so. Und diese Titty Twister Massacre Scene, die waren eigentlich noch mal ein bisschen länger und ein bisschen blutiger. Aber sie haben sie tatsächlich so ein bisschen runtergeschnitten, damit ja, sie ein, ich weiß nicht, wahrscheinlich besser als ein A-Rating. Ja, obwohl, die werden, ich glaube nicht, dass sie unter A-Rating gekommen sind. Naja. Und ja. Da wurde einiges, glaube ich, nicht gezeigt.
Ja. Na, es gibt ja immer noch eins, was schlimmer ist, dieses NC-21 oder sowas. Da darfst du den ja dann gar nicht mehr aufführen, deshalb.
Ja, oder auch gar nicht mehr bewerben oder sowas. Aber,
ja, ja, das ist fast so wie Index hier in Deutschland.
Ja, ist schon. Aber ja, deswegen, das war damals einfach, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, 1996 hat man halt auch nicht mehr so brutale Videos gemacht, Horrorfilme gemacht. Hab ich das Gefühl. Das hat so ein bisschen so, so die Splatter-Zeit der 80er mit Braindead und so, das war dann alles, oder Anfang 90er, das war ein bisschen vorbei, aber.
Ja, das war ja so vorbei, dass Leute es Saw Torture Porn genannt haben. Also so wenig waren die Leute mehr gewohnt.
Ja, naja. Deswegen, ich war immer großer, großer Fan von From Dusk Till Dawn. Ich habe ihn jetzt auch noch gerne gesehen. Und ich mag ja auch, ich mag die erste Hälfte tatsächlich auch, weil sie halt noch so, keine Ahnung, Leute on the run sind, die.
Ich finde es irgendwie so krass. Also, ich kenne mich jetzt gar nicht aus mit dieser Geschichte und warum Tarantino da mitspielt und bla bla bla, keine Ahnung. Aber irgendwie kommt es mir schon so vor, so ein bisschen. Also, merkt zwar, dass es kein Film von ihm ist. Dann doch, aber ich habe schon das Gefühl, so als würde ich einen Tarantino irgendwie gucken. Oder dass er halt da drin ist.
Also ich glaube, Robert Rodriguez und Quentin Tarantino waren damals halt so ein bisschen austauschbar, um es ganz böse auszudrücken. Oder? Ja, ja, weil es gibt, glaube ich, viele Robert Rodriguez-Filme, wo man so denkt, ja, okay, das ist, könnte ein Quentin Tarantino sein. Und die haben
auch das ist so ähnlich.
Die haben ja auch dieses Grindhouse-Double-Feature gemacht, wo Robert Rodriguez hat Planet Terror gemacht und Quentin Tarantino hat Death Proof gemacht und dann haben sie es als einen Film rausgebracht. Und weil die halt beide aus dieser Ecke kamen und weil die halt auch ziemlich viel zusammen gearbeitet haben und es gibt ja auch diesen Film Four Rooms, der in so einem Hotel spielt an Silvester, wo dann so vier Geschichten erzählt sind. Und ich glaube, das ist auch von Robert Rodriguez und da spielt auch Quentin Tarantino eine Rolle. Oder die machen beide ein Segment oder irgendwie sowas. Deswegen, ich meine, er hat ja das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, dass die beiden so ein bisschen austauschbar waren damals.
Ja gut, dann kommt es mir zumindest nicht, also, weil ich habe mir wirklich gedacht die ganze Zeit, das ist eigentlich wie jetzt wirklich einen Tarantino-Film angucken, auch von der Art und Weise, wie das erzählt wird und wie es aussieht. Das hat mich so an Dings erinnert. Oh, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Du wirst schon dieser Film mit dem von Grease.
Pulp Fiction.
Ja, genau.
Heißt John Travolta.
Ja, genau.
Das habe ich auch komisch ausgesprochen. John, oh mein Gott, okay, ich sag's. Ich sag seinen Namen nicht mehr. Alles gut.
Aber daran hat sich
Scientology is in my head. ja, voll. Es ist auch, es gibt, ich glaube, Juliette Lewis ist auch noch so ein Part. Also es gibt ja auch Natural Born Killers. Und es war einfach damals, also es ist nicht von keinem von den beiden, es ist, glaube ich, von Oliver Stone. Aber es, das war halt irgendwie so ein, ach keine Ahnung, so ein Vibe damals, den die Leute da in diese Filmindustrie gebracht haben. Ich glaube, deswegen kommt einem das so ein bisschen ähnlich vor.
Ja, wahrscheinlich,
und, ja. Ja, deswegen. Ja, ja, das war die Zeit damals und es sind ja eigentlich auch alles ganz gute Filme. Wie gesagt, Quentin Tarantino,
Seine Filme oder er?
Er. Ja, er. Okay. Als Person, als ja, Mensch schon, jetzt. Ja. War er das, der vor kurzem gesagt hat, er möchte nicht mit Matthew Lillard? Nee, war er das?
Doch, das war der, ja.
Ja, ja. Ja, ja.
Eben, ja, genau. Ne? Deswegen denke ich mir so, okay, vielleicht möchte Matthew Lillard auch nicht mit dir.
Ja, vor allem der Arbeit, das hat den ja voll getroffen, da hat er mir voll leid getan.
Ja, ich meine, der hat ja auch keine leichte Filmkarriere, so ist es nicht.
Ja, schade.
Aber du so, Cebo, wie From Dusk Till Dawn, sag mal.
Oh, ich habe mich extra zurückgehalten die ganze Zeit.
Du musst den ja nicht gut finden.
Ja, also ich mag halt einfach weder Quentin Tarantino noch Robert Rodriguez und ich fand den Film, also der hat Momente, wo ich echt gesagt habe, boah, das ist cool. Auch Effekte, zu denen ich gesagt habe, boah, die sind cool gemacht. Aber so als Gesamtpaket fand ich den echt unteres Mittelmaß. Der ist so, I don't know, die beiden Hälften sind halt so komplett unterschiedliche Erzählweisen und ich fand es auch so schwer, mich mit diesen Gecko-Brüdern irgendwie, weil also der Charakter von Quentin Tarantino ja auch einfach so scheiße ist, also wo ich dann auch dachte, das wird viel zu locker auf die leichte Schulter genommen, weil das ist ja mein Bruder und der ist ein bisschen komisch und hahaha. Und dann geht er dann in dieses quatschig-vampirige über und da ist sehr viel Cooles halt mit drin, aber ich bin nicht warm geworden mit dem Film. Ich bin echt gar nicht warm geworden damit und ich werde wahrscheinlich auch nie mit Tarantino oder Rodriguez filmen. Mir gefällt sein Directing einfach nicht so gut wie dir.
Du, das hat gar nichts mit dem, ne, also ich mit Quentin Tarantino, ich bin kein Fan von seinen letzten Filmen. Ich habe zum Beispiel auch Inglourious Basterds nie gesehen, weil
ich glaube, ja, das war der letzte Tarantino, den ich gesehen habe.
Die sind sicherlich schon geil. Ich hatte halt einfach nur nicht mehr diese Motivation, seine Filme zu gucken, weil es mich einfach irgendwie nicht mehr so richtig interessiert hat. Deswegen, ich bin jetzt kein Quentin Tarantino-Stan und auch kein Robert Rodriguez-Stan. Ich finde halt The Faculty einen richtig guten Film. Das hat aber nichts mit dem Regisseur zu tun. Nee. Also, es ist ja letztendlich, passt er auch gar nicht so richtig in sein Machwerk, The Faculty, weil es so ein Teenie-Film ist mit Aliens. Für mich ist es halt wirklich ein Vibe von damals. Ne? Das sind diese Filme, die ich halt als junger Person oft gesehen habe, die mich halt gewissermaßen geprägt haben. Es gibt auch zum Beispiel den Film, ich habe den extra deswegen schon ewig nicht mehr geguckt, aber es gibt so einen Film, vielleicht kennt ihr ihn, Fear and Loathing in Las Vegas.
Ja.
Oh Gott. Ja, das war einer dieser Filme, die habe ich 1000 Mal geguckt. Ich habe Hunter S.
Wie kann man das 1000 Mal gucken? Man wird doch verrückt.
Keine Ahnung, auf Drogen, I guess.
Ja, ich wollte es gerade sagen, was wahrscheinlich heilt.
I don't know.
Ja, dann.
Nein, aber das war einfach damals so ein Vibe, ne? Es waren halt diese späten 90er, 2000er. Das deswegen. Und ich habe Fear and Loathing in Las Vegas schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich habe den sehr halt, ne, nostalgisch in Erinnerung. Und ich weiß, dass es da problematische Charaktere und Situationen und so gibt. Aber ich glaube, ich könnte da auch sehr gut wieder drüber hinweg sehen, weil er für mich so eine andere Nostalgiezeit hat. Ne? Das ist halt einfach, da war ich noch jung und dumm. Und ich sehe das hier genauso, wie du ja schon sagst. Klar, Quentin Tarantinos Charakter, what the fuck? Und den hat er sich selber geschrieben.
Ja, ja.
Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Ich stelle mir immer so vor, wie er schreibt einen Fußfetischisten-Charakter und ich bin so, was willst du mir damit sagen?
Was ist mit ihm? Also,
es fehlt nur noch, dass jemand Pisse trinken, dann wäre das eigentlich der beste Film für diesen Podcast. Wirklich. Ja. Füße, check, Pisse, wo?
Ey, stell dir mal vor, Selma Hayek hätte ihm den Fuß in den Mund gesteckt und dann angefangen zu pissen.
Oh nee.
Also das hat mir auch so schon gereicht, diese Szene. Das ist ja ekelhaft.
Ja. Und George Clooneys Charakter ist halt auch wirklich sehr interessant, weil er ist halt ein krasser Verbrecher, aber er ist halt der gute Verbrecher, der eigentlich ein Herz hat. Er kann es noch nicht rauslassen, weil so viel schiefgegangen ist in seinem Leben. Und deswegen muss Harvey Keitel kommen und ihm die Stirn bieten und sagen, hey, komm mal wieder runter. Und dann ist er cool und am Ende ist er der Freund von der Familie und eigentlich hätten die zusammen, keine Ahnung, in den Untergang reiten können. Sie sind nur leider alle tot. Und ich habe auch ganz vergessen, dass er mit Juliette Lewis gar nicht, also dass sie getrennte Wege gehen am Ende. Irgendwie hatte ich so eine Erinnerung, dass sie dann zusammen, naja. Aber es ist auf jeden Fall, für mich ist halt einfach so ein Nostalgiefilm und ich finde halt, ich verstehe auch, dass die erste Hälfte eigentlich sehr langweilig ist, weil bis es zu Vampiren und zu Brutalität und zu Blut und zu Horror kommt, dauert es wirklich sehr, 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 sehr lange.
Aber das ist ja auch in Tarantinos Film immer so. Am Anfang passiert so gefühlt eigentlich gar nichts und da wird einfach nur Story und dann hast du diese ewig langen Dialoge oder auch manchmal Monologe, die einfach gefühlt nicht aufhören und dann plötzlich so im letzten Drittel passieren nur noch random Sachen, die da gar nicht gefühlt mit davor zu tun haben und es wird blutig und das ist ja so, deswegen sage ich ja, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, als hätte ich einfach einen Tarantino-Film geguckt.
Stimmt. Hast recht.
Ist ja auch ein bisschen wie bei Indiana Jones Filmen. Die fangen auch als Archäologiefilm an und am Ende ist immer irgendwelchen übernatürlichen Quatsch mit drin.
Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach, früher war halt Quentin Tarantino irgendwie noch so, hat man so gemerkt, dass er wirklich in der Videothek gearbeitet hat und Filme mochte. Ja, und es ist dann, glaube ich, wahrscheinlich in späteren Filmen immer noch. Ich hatte nur nicht die Muße mehr, sie anzusehen.
Also mein liebster Tarantino-Film ist Once Upon a Time in Hollywood und der ist ja nicht so alt.
Ah, den habe ich nie gesehen.
Ja. Ich glaube, meiner ist voll cheesy, wie heißt der, Reservoir Dogs.
Meiner ist auch Reservoir Dogs.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Ah, okay.
Na toll.
Dann musst du den mal gucken.
Ja, so sind wir halt gleich, ja. Ihr habt meinen Lieblingsfilm nicht gesehen von ihm und ich habe euren
nicht
gesehen.
Doch, ich habe Once Upon a Time in Hollywood gesehen.
Jetzt muss ich mir noch einen aussuchen, den Daniel nicht gesehen hat, na toll.
Ja, genau.
Meiner sind Glorious Bastards.
Ja, genau. Das ist, Jackie Brown habe ich, glaube ich, lustigerweise auch nie gesehen, obwohl der noch aus der damaligen Zeit ist. Aber
den habe ich auch nicht gesehen.
Seit ich im Kino arbeite, komme ich da nicht so dran vorbei, so große Blockbuster zu sehen. Deswegen, aber ja. Naja, ist ja, wie gesagt, ich bin, für mich ist wirklich so eine Nostalgiebrille, aber es ist schon interessant. Ich glaube, ihr habt ihn jetzt leider beide schon mal gesehen, aber es wäre schon interessant zu erfahren, wie Leute.
Ich habe wirklich gar keine Erinnerung mehr. Ich wusste, dass Tom Savini einen Penisrevolver hat, aber das war's.
Ich weiß, ihr konntet euch nicht dran erinnern, aber trotzdem habt ihr ihn nicht wirklich zum ersten Mal gesehen. Es wäre schon irgendwie interessant, das nochmal von ganz neuen, also wie gesagt, wahrscheinlich würden die meisten Leute sagen, krass, wie problematisch sind diese Charaktere. Ich fände auch, ich habe natürlich, wie könnte es anders sein, in Vorbereitung auf diesen Podcast Teil 2 und Teil 3 angeguckt.
Natürlich.
Oh je. Und die Serie?
Nee, genau, das ist das Einzige, was ich nicht gesehen habe, weil die hat ja 3 Staffeln. 3 Staffeln. Und ich glaube, die wird auch, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden, ich habe es nur so ein bisschen überlesen, ich glaube, die erste Staffel ist wie dieser Film, also dass die beiden auf Flucht gehen und dass sie dann tatsächlich irgendwo ab Folge 6 oder so ins Titty Twister kommen und dort dann kämpfen und bla bla bla. Aber ich glaube, ab Staffel 2 ist es dann auch so ein bisschen übernatürlich. Es könnte sein, dass der Quentin Tarantino Charakter ab Staffel 2 tatsächlich ein Vampir ist. Und dann aber, also das ist so ein bisschen, und dann kommt so eine Geheimorganisation dazu, oder also die Leute, die hinter dem Titty-Twister stecken oder was auch immer. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe es nur so ein bisschen, wenn jemand die Serie gesehen hat und uns eine kurze Zusammenfassung schreiben will, dann bitte gerne. Ich würde gerne wissen, um was es geht, ohne dass ich diese Serie gucken muss, weil die hat mich wirklich nie groß interessiert. Aber Teil 2 und Teil 3 sind auch Filme, die kein Mensch gesehen haben muss. Es ist wirklich, also Teil 2 ist wirklich nur loosely based on From Dusk Till Dawn, weil halt, da geht es um so Verbrecher, die eine Bank ausrauben wollen und der eine bricht halt aus dem Gefängnis auf dem Weg zu dem Ort, wo er die anderen Verbrecher für den Banküberfall in Mexiko oder so treffen will, hält er kurz im Titty Twister. Lässt sich dann von Danny Trejo, der auch im Titty Twister arbeitet, weil es das da noch gibt, keine Ahnung, warum auch immer.
Das ist ein Prequel.
Ja, anscheinend. Aber es wird nie so richtig genannt. Und der fährt ihn dann irgendwo hin und dann beißt er ihn und wird dann zum Vampir und dann beißt er seine Kollegen langsam nach und nach während des Banküberfalls auch und dann sind die in der Bank und dann kommt die Polizei und dann töten die Vampire die Polizisten und ach, der Typ, der in Terminator 2 und in Akte X, wie heißt er denn nochmal, der Mulder ersetzt hat in Akte X?
Keine Ahnung.
Aber ich frage mich nicht nach Namen.
Genau, der ist da halt so der gute Verbrecher. Was, du weißt nicht, wen ich meine?
Ich habe keine Ahnung von Akte X.
Oh mein Gott.
Michelle hasst Aliens.
Ja. Ah ja, stimmt, habe ich ganz vergessen.
Außer dem Film Alien, den mag ich.
Ach, der geht, ja?
Ja.
Okay, er heißt, warte, ich hab's rausgefunden, wo ist er? Hier ist er, Robert Patrick. Ach, dummer Name. genau, Robert Patrick ist da sozusagen der gute Ganove und bla bla bla. Und der dritte Teil, könnt ihr es erraten? Ist eine Origin-Story gewissermaßen.
Oh nein.
Das spielt dann wirklich richtig in der Vergangenheit. Und da sind dann auch wieder Verbrecher, es sind immer Verbrecher. Und die kommen dann an diesen, also bla bla bla, fliehen, müssen fliehen, werden verfolgt. Und die kommen dann in diesen Laden, der halt noch nicht Titty Twister heißt, sondern der ist noch ein bisschen more rural. Rural. Und der, ich glaube, das ist dann die Entstehung von dem Charakter von Selma Hayek, weil am Ende ist so eine, die Pandemonico, Satanico oder so, keine Ahnung, die frisch gebissen wird, und ich glaube, das ist dann Selma Hayek, die dann wahrscheinlich so lange überlebt, bis wir zu diesem Film kommen. Und genau, es ist wirklich so, das ist echt wicked verrückt, dass der dritte Teil dann tatsächlich die Entstehungsgeschichte ist. Aber ja, das ist auch, muss man nicht wirklich gesehen haben. Im dritten Teil gibt es so ein paar. Da spielt der Typ mit, der spielt in Twin Peaks mit, und zwar einer von den Brüdern, die das Bordell machen, der dann später kommt.
Jean Reno?
Ja, genau.
Ah.
der spielt auch im dritten Teil von From
Dusk Till Dawn. Ich dachte, du sagst es Billy Zane.
Nein, Billy Zane spielt in keinem From Dusk Till Dawn mit. Aber irgendein Twin Peaks-Schauspieler gibt es immer.
Immer.
Die sind wie die Pest sind die.
Zum Beispiel Matthew Lillard, aber der spielt auch nicht in From Dusk Till Dawn mit.
Hat der bei Twin Peaks mitgespielt?
Ja, hat er. In der dritten Staffel.
In der dritten Staffel. Das zählt nicht.
Das zählt sehr wohl.
Nein, es zählen nur die ersten beiden Staffeln.
Na.
Wohl, ist so. ja, genau, also die Filme habe ich mir angeguckt, die Serie nicht, aber falls irgendjemand sagen kann, um was es in der dritten Staffel geht, ob es da wirklich dann so einen Vampirkult gibt, der den hinterherjagt, und ob dann wirklich dieser eine Charakter ein Vampir ist und so, das würde mich doch irgendwie interessieren, aber ich möchte keine, was sind das, 30 Episoden gucken oder so. Nein, danke.
Schade, dein Commitment hat echt nachgelassen.
Ja, ihr könntet ja auch mal.
Keine Zeit.
Ja, ich hab so wenig zu tun, Leute, wirklich.
Wirklich, du hast nichts zu tun.
Das ist Zeitmanagement. Naja. Nee.
Aber also ich fand den Charakter von Quentin Tarantino, keine Ahnung, das war jetzt nicht so ausschlaggebend für mich, dass ich sagen würde, Film ist scheiße, weil er ist halt alter Film.
Nein, das ist nicht.
Ist halt ein
nicht,
komischer Typ. Also
ich fand
ist sehr
einfach
ekler.
Die alle ein bisschen, von, also die beiden Brüder so ein bisschen einfach so.
Ja, das auf jeden Fall.
Sperrig.
Ich fand einfach allgemein, keine Ahnung, wie gesagt, der Film hat so einen gewissen Charme, und ich kann mir auch vorstellen, also ich kann genau verstehen, warum der, vor allem, wenn man ihn früher gesehen hat, so beliebt war und so. Aber ich weiß nicht. Bisschen unsympathisch war es trotzdem.
Ja.
Aber ich habe trotzdem dann am Ende des Tages mich für 3,5 Sterne entschieden. Also kann es ja nicht so schlimm gewesen sein.
Nee.
Ich habe ihm 2,5 gegeben.
Dann sind wir schon mal bei 3.
Ja, jetzt kannst du dich entscheiden.
Ah, kriegt wahrscheinlich von mir schon was. Wir kommen wahrscheinlich wieder auf die 3,5 hoch.
Ah, dann gebe ich doch nur einen. Spaß.
Creepy Podcast wird sich für 3,5 Sterne entscheiden.
Der liegt ja auch bei Letterboxd bei 3,5, also treffen wir damit ja den Konsens der Welt.
Ja, aber wie gesagt, das ist wirklich, da sind ja wahrscheinlich auch viele Leute, die den gesehen haben. Ich fand es ja auch, also vor nicht allzu langer Zeit lief ja The Shining in der Creepy Crypt, wie ihr beide wisst.
Schon ein paar Wochen her.
Ja, aber ist noch nicht, was, 4 Wochen? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Und da war es halt auch, ich habe am Anfang sowas vorbereitet, was ich über den Film sage, und habe auch so ein bisschen über die Perfektion. Und dann kamen danach so Leute auf mich zu und meinten so, ja, hast du absichtlich rausgelassen, dass das für Shelley Duvall nicht so ein geiles Erlebnis war und so. Und
du so, ja, ich hasse Frauen, ich will darüber nicht reden.
Nee, und ich war dann schon so, nee, es war schon irgendwie da drinne, aber ich habe es dann ein bisschen vergessen, beziehungsweise ist auch immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde, das ist halt bei Shining auch so. Ne? Viele Leute finden den ganz toll, aber wenn man das heutzutage betrachtet mit den Drehbedingungen, die dieser Film hatte, ist es halt eigentlich sehr problematisch, dass der überhaupt so entstanden ist.
Ich habe diesen Hype um diesen Film eh noch nie verstanden.
Oh je. Ja, ich habe dann zu den Personen gesagt, weil wir machen da mal eine Creepy Classics drüber, damit wir das besser
im September
können. Ah ja, stimmt.
September.
Ah, da ist Stephen Kings Geburtstag, da machen wir immer einen Stephen King-Monat und besprechen Stephen King.
Es gibt auch einfach zu viele Stephen King-Verfilmungen, deshalb können wir das seit Jahren einfach durchziehen.
Ja, ja. Nee, ich wollte auch, es gibt so einen anderen Film, den ich eigentlich auch besprechen wollte und der muss dann wahrscheinlich auch in den September. Das war auch irgendwas von Stephen King, was war denn das? Nicht The Shining, sondern
Cujo.
Vergessen. Nee, den würde ich gerne einfach nur mal sehen. Ich weiß es nicht, mir fällt es schon wieder ein. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis September. Genau. Aber wir müssen uns nicht entschuldigen. Aber das war übrigens, dieser Film war ja ein Vorschlag von Bendix auf Instagram. Der hat vorgeschlagen, dass wir From Dusk Till Dawn besprechen. Deswegen, Gruß geht raus an Bendix. Wir sind uns einig, dass wir bei 3,5 landen.
Erklär doch mal in der Telegram-Gruppe, warum du dich für diesen Film entschieden hast.
Ich weiß nicht, ob der da drin ist. Er hat es auf Instagram vorgeschlagen.
Ist das ansonsten nicht Patrick aus der Telegram-Gruppe, bevor ich was Falsches sage? Aber
I don't know.
Egal.
Ich halte mich da raus.
Falls du Patrick bist, du bist entlarvt. Falls du nicht Patrick bist, sorry.
Es würde aber, wenn es Patrick ist, würde es passen, weil der geht mehr in meine Richtung und in mein Alter.
Vom Alter?
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass du so viel...
Aber vielleicht findet der ihn auch gar nicht gut. Vielleicht wollte er einfach nur wissen, wie wir ihn finden. Es kann ja auch sein, dass Leute so denken, ich finde den Film nicht gut. Was hält eigentlich der Creepy Crypt Podcast davon? Und dann könnt ihr den einfach vorschlagen. Und am Ende könnt ihr dann so, ihr findet den auch nicht gut, voll gut. Oder
es gibt halt aber voll viele, die den damals gesehen haben und auch viel zu jung oder so, die den jetzt mega cool. Deshalb, ich hatte so einen Klassenkamerad. Ich werde ihn jetzt nicht outen, wie er heißt, aber... Der hat diese, wo der Typ dann vorm Titty Twister steht und allerlei Arten von Pussy aufzählt, die es dann gibt. Das hat er auswendig gelernt. Das hat er mindestens einmal am Tag irgendwo random gesagt. Und ich habe nie verstanden, warum er das so toll findet. Aber so als 13-Jähriger hat er immer gesagt, dann so weiße Pussy, schwarze Pussy. Ich so, okay, chill.
Ja, als 13-Jähriger ist es natürlich unglaublich funny.
Ich glaube, das macht er heute noch. Ich muss ihn mal wieder treffen. Der wohnt auch in Hamburg. Ich treffe mich mal mit ihm.
Er stellt sich so in die Fußgängerzone in St. Pauli und sagt, ich werde es nicht wiederholen.
Gut, sehr gut.
Ich werde das Wort nicht in den Mund nehmen.
Dafür, ich sage dazu nichts.
Nee, auch das nehme ich nicht. Oh Gott. Ja, genau. Also der hat sich das gewünscht, wie du siehst. Kam okay an, der Vorschlag. Zumindest haben die beiden den Film nach Ewigkeiten mal wieder geguckt.
Würde auch das letzte Mal sein, dass ich den gucke.
Ich habe den auch wirklich vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen, so ist es nicht.
Ich kann euch aber mal erzählen, worum es in dem Film geht.
Unbedingt.
Weil eigentlich ist es, also ich werde jetzt zwei Sätze sagen und keiner davon klingt so, als gehören sie zusammen. Egal, also pass auf. Die Gecko-Brüder sind nach einer Verbrechensserie im Südwesten der USA auf der Flucht vor der texanischen Polizei und dem FBI. Punkt. Bald schon geraten sie in Mexiko in einen Kampf mit einer blutrünstigen Vampirbande. Punkt.
Ja, Teil 1 und Teil 2.
Halt wirklich. Der Film hätte Kapitelunterteilung gebraucht.
Wenn es gibt, warte mal, wie lange, was haben wir gesagt? Es ist tatsächlich, glaube ich, fast genau die Hälfte, wo dann die Brutalität anfängt. Ich gerade so gucke, ja, so nach 50 Minuten geht's los mit, kommt Selma Hayek auf die Bühne. Und wenn die fertig ist mit Tanzen, wissen wir ja, was passiert.
Naja, erstmal fängt der Film ja mit so einer Szene in so einer Tankstelle an, wo so ein Texas Ranger reinkommt und die reden so über so einen Banküberfall in der Nähe.
Oh, ja.
Was denn?
Das ist glaube ich, auch Jean Reno übrigens. Ist er das nicht? Ich glaube, das ist der.
Das kann sein. Ich habe nicht so ganz drauf geachtet.
Ja, Michael Parks. Das ist auch Jean Reno. Der spielt, das habe ich danach nämlich
nicht
auch
nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler Jean Reno. Der hat nichts damit zu tun.
Nee, Michael Parks, der Jean Reno in Twin Peaks spielt, der spielt nämlich hier mit als Texas Ranger und im dritten Teil als anderer Charakter.
Ja.
Funny.
Naja, der sagt auf jeden Fall, ich muss mal aufs Klo, und als er aufs Klo geht, tauchen plötzlich zwei Räuber auf, nämlich die Gecko-Brüder, Seth und Richie, und die sagen zu ihm, hey, du solltest ein Polizist loswerden, bla bla bla, und der sagt so, ja, ich versuch's ja, und es ist alles, er geht immer aufs Klo, wenn ich ihn jetzt nicht lasse, fällt ihm auf, dass irgendwas komisch ist, und ja, der eine sagt dann auch, ja, ich habe gesehen, der wollte ihm zuflüstern, dass er Hilfe braucht und so, und dann gibt's so einen kleinen Streit. Und als der Polizist aber wieder zurückkommt, redet er noch kurz mit dem an der Kasse, bevor er dann erschossen wird. Und auch der Besitzer wird angeschossen, weil Richie ist sich sicher, dass er gesehen hat, wie er mit dem Mund Help Me zu ihm gesagt hat. Aber er sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und wir erfahren später ja noch, dass Richie ein bisschen Schizo ist. Genau,
gerne
und dann
so ein paar Wahnvorstellungen, die nicht so ganz real sind.
Nicht so ganz so richtig.
Ich finde, das passt aber zu ihm.
Ja, auf jeden Fall. Es fängt dann auch so eine Schießerei da an, und dann gibt es tatsächlich eine ganz coole Szene, weil Seth sagt zu ihm dann, schieß mal die Alkoholflaschen kaputt, und zündet dann so ein Klopapier an und wirft das so über die Theke, und der ganze Alkohol, der runterfließt, zündet ihn dann halt an, wodurch sie ihn dann erschießen können, weil er aus seiner Deckung rauskommt. Das ist ganz cool gemacht. Das ist ganz cool gemacht. Muss man dem Film lassen. Die beiden checken dann auf jeden Fall in ein Motel ein, und dann sehen wir, dass sie in ihrem Kofferraum eine Mitarbeiterin aus der Bank entführt haben. Die nehmen sie dann auch mit rein, und dann sagt, gibt ihr Seth so ein paar Regeln, sagt, du hältst dein Maul, du machst, was wir sagen, und dann überlebst du auch. Und dann geht Seth los, um Essen zu holen, und dann lernen wir unsere Familie, unsere Good People kennen. So ein Vater, der ist eigentlich Pastor, der hat aber seinen Glauben verloren, und der ist mit seinen zwei Kindern unterwegs, und die sitzen in einem Diner zusammen und essen miteinander. Und
und die werden gespielt von Harvey Keitel, der auch in Pulp Fiction mitgespielt hat, in sehr vielen anderen Filmen auch, aber vor allen Dingen mit Quentin Tarantino. Juliette Lewis, die mega super tolle Gangsterbraut aller Zeiten aus Natural Born Killers, und die hat eine Band gehabt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die hat auch coole Rockmusik gemacht. Juliette Lewis war einfach, die war schon immer richtig cool. Juliette Lewis habe ich so gemocht als Kind. Und ja, der Sohn wird gespielt von Ernest Lou, der danach, glaube ich, nicht mehr so viel gemacht hat in Hollywood.
RIP.
Nicht RIP, er ist nicht tot. Mein Gott, muss ich mal alle Leute umbringen.
Naja, apropos umbringen. Als Seth zurückkommt, planen sie ihre Flucht nach Mexiko weiter, und wir erfahren, dass Richie die weibliche Geisel vergewaltigt und ermordet hat, was so einen kleinen Konflikt zwischen den beiden auslöst. Nur so einen kleinen.
Ist wahrscheinlich einfach schwierig, dass man, wenn man, keine Ahnung, bei seinem Bruder übersieht man vielleicht Fehler eher, wenn man...
Aha.
Ich will es ja nicht, aber es ist halt schon weird, weil ja George Clooney alle Red Flags übersieht, die sein Bruder ihm.
Na, er sagt ja, irgendwas stimmt mit dir nicht, irgendwas ist falsch mit dir.
Ja, genau, aber er versucht auch nichts, was daran zu ändern, sondern er denkt, wenn er ihn nach Mexiko bringt, in diese aussätzigen Stadt, dann wird alles gut.
Naja, die Familie aus dem Diner kommt dann auch an dem Motel an, und da treffen sie kurz auf Seth, weil der das Auto blockiert. Und dann sind sie in ihr Zimmer eingecheckt, und dann kommt Richie vorbei und sagt, hey, wir haben keinen Eiseimer mehr, können wir euren haben? Und als der Vater sagt, klar, ich hole ihn schnell, kommt eben dann auch noch Seth mit rein, und die beiden nehmen die dann als Geisel und stehlen ihre Autoschlüssel für das Wohnmobil. Und während die da als Geisel gehalten werden, hört Richie auch, wie die Tochter der Familie sagt, sie macht sexuelle Annoncen ihm gegenüber, die sie natürlich in echt nicht sagt, aber er hört sie trotzdem.
Okay, das ist eine Szene, die du mit reinbringen musst, das ist cool. Das ist übrigens
weil es ja noch relevant wird.
Ja, aber es gibt, du hast übrigens noch eine klitzekleine Szene vergessen, die ich nur ganz kurz erwähnen muss, weil sie für mich, und zwar, es gibt einmal so einen Fernsehbericht, wo drüber geredet wird, dass sie entkommen und Bank überfallen haben, da wird jemand über interviewt und es ist John Saxon. John Saxon hat auch ein ganz klitzekleines Cameo in diesem Film. Ich finde, das ist schon erwähnenswert. Es ist immerhin John Saxon aus A Nightmare on Elm Street 1 und 3. Den besten der Nightmare on Elm Street.
Auf jeden Fall.
Cool.
Auf jeden Fall.
Wenigstens eigentlich.
Genau. Die fahren dann alle zusammen mit dem Wohnmobil der Familie Richtung Mexiko. Da kommen sie eine Grenzkontrolle. Und der Vater sagt erst, er ist mit seinem Sohn alleine unterwegs, weil die anderen drei sich im Badezimmer verstecken. Und weil die beiden Brüder aber anfangen, sich zu streiten, hört der Polizist dann was von drinnen und als er nachsehen will, was da los ist, macht er die Badezimmertür auf und da sieht er eben die Tochter auf dem Klo sitzen, die sagt, hallo, was soll das, kannst du die Tür wieder zumachen und deshalb dürfen sie dann weiter nach Mexiko fahren.
Der wird übrigens hier gespielt von Cheech Marin, der dann später auch vor dem Titty Twister steht und als andere Rolle natürlich, nicht als dieser Polizist, aber dann diese berühmten Sätze sagt, die Cebos früherer Schulkollege immer wieder rezitiert hat.
Und er spielt ja auch Carlos am Ende.
Ah ja, stimmt. Oh mein
der
Gott.
Der spielt drei Rollen in diesem Film.
Stimmt, am Ende ist er ja auch noch Carlos, habe ich ganz vergessen.
Aber hast du die Cheech and Chong Filme früher gesehen?
Ich glaube nicht wirklich.
Das mein Vater war Riesenfan von Cheech and Chong. Ich musste die alle gucken. Alle. Wirklich.
Cool. Das klingt wie eine gute Beschäftigung. Hat er dir dann wenigstens auch Marihuana gegeben oder musstest du die nüchtern gucken?
Ich musste die nüchtern gucken, aber dadurch habe ich das Wort Pendejo gelernt, also.
Toll.
Er hat sich dann gelohnt.
Ja, oder? Naja. In Mexiko kommen sie dann auf jeden Fall zur Bar Titty Twister. Da wollen sie nämlich Carlos treffen. Der soll ihnen da wohl weiterhelfen. Und als sie da in diese Bar kommen, haben wir eben die Szene mit dem Typen, der sagt, hier gibt es alle möglichen Varianten des P-Wortes. Und diese Bar ist sehr rough, sagen wir es mal so. Und die werden auch fast rausgeworfen, weil der sagt, die Bar ist nur für Biker und Trucker. Aber weil der Vater hat einen LKW-Führerschein, weil den brauchst du wohl, um so ein Wohnmobil zu fahren. Und deshalb dürfen sie bleiben.
Und da lernen wir dann noch die anderen wichtigen Charaktere kennen.
Richtig.
Also der Barmann wird gespielt von Danny Trejo, den vielleicht viele kennen als Machete.
Aus Spy Kids.
Oder auch Spy Kids, ja.
Der spielt Machete in Spy Kids, bevor er Machete in Machete gespielt hat.
Oh, das ist natürlich wieder cool.
Ja, das ist das Ding, Machete ist eigentlich ein Spin-off von den Spy Kids.
Das ist für die Kids, die dann erwachsen geworden sind. Okay, egal.
Richtig.
Und wir sehen hier auch noch Tom Savini.
Da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Achso. Sex Machine, der den Revolver zwischen den Beinen hat. Tom Savini, absoluter Goat des Horrorfilms, wer ihn nicht kennt. Ihr habt ihr wahrscheinlich irgendwo schon mal Werke von ihm irgendwo am Rande mitbekommen.
Zumindest seine Special Effects.
Eben, sag ich ja.
Ja. Und Fred Williamson sieht man auch noch, der auch noch eine wichtige Rolle in diesem Film spielt.
Genau. Dann haben wir so ein kleines Saufgelage, die trinken, er gibt der Tochter ihren ersten Alkohol, der Sohn trinkt dann mit und sie reden so ein bisschen darüber, was trinken und weil sie beim Reinkommen den Türschreier, wie man auch immer das nennen will, K.O. geschlagen haben, kommt der jetzt raus und will die rauswerfen lassen und dann entbrennt halt so eine Schlägerei und Richie, der wurde nämlich am Anfang in die Hand geschossen und da ist so ein Loch jetzt drin, das blutet. Und weil er darauf wieder angegriffen wird, fängt es wieder an zu bluten, weshalb sich eine der Stripperinnen dann zu einem Vampirmonster plötzlich verwandelt und ihn anspringt. Und dann verwandeln sich immer mehr dieser Mitarbeitenden in Vampire und greifen random alle Leute in dieser Bar an. Und da kommen wir eben auf einen so hohen Killcount, weil alles und jeder umgebracht wird.
Das ist übrigens auch noch ein Phänomen von der damaligen Zeit, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir es erwähnen. Und zwar, also während Selma Hayek da ihren Tanz macht und während dann dieser alle Leute sich umbringen, spielt ja die ganze Zeit eine Band im Hintergrund. Und
ja.
Die heißen Tito und Tarantula. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie berühmt die geworden sind. Also ich glaube, die kannte vorher keiner. Dann kam From Dusk Till Dawn raus und die sind durch die ganze Welt getourt. Wirklich. Die waren crazy. so beliebt damals. Also das war echt crazy. Was das für die gebracht hat, das muss denen, ja, eine Menge Geld. Und ja, Tito und Tarantula, die waren ja richtig.
Solange die auf echten Instrumenten dann auf ihrer Tour gespielt haben und nicht auf irgendwelchen Körpern, ist ja alles gut.
Hä? Ich hätte viel lieber eine Gitarre aus einem Menschen gesehen.
Das sieht voll hässlich aus.
Naja.
Ja. Aber es ist halt so cool, weil die halt, ja genau, keine Ahnung, die wurden dadurch so krass berühmt. Auch diese Art von Musik halt, ne, weil es ja schon so ein bisschen südamerikanische Einflüsse hat und so. Und das haben, fanden dann alle super cool und toll.
Das
und,
funktioniert ja eh so gut in der Musik.
Ja, es ist halt interessant, weil Quentin Tarantino halt musiktechnisch unglaublich krass, also der Pulp Fiction Soundtrack, den haben alle Leute hoch und runter gehört. Ja. Tito und Tarantula wurde eine super berühmte Band, nur wegen diesem einen Film, und letztendlich ist es halt cool, wenn sie halt die ganze Zeit spielen und dann am Ende, wenn sie dann so theoretisch in den Kampf einbezogen werden, sprengen sie sich halt in die Luft. Haha. Ja. Schon, aber ja, genau, auf jeden Fall.
Ja. Die ist ja, was ich auch cool finde, ist, die Tochter tötet ja den ersten Vampir dann, indem sie ihm so ein Kreuz in den Mund steckt, und dann explodiert er ja auch direkt. Also fand ich ganz cool, dass man der Tochter quasi diesen ersten Kill irgendwie gegeben hat. Und dann geht's ja einfach gnadenlos weiter, dass die alle niedergemetzelt werden, und dann schließt sich eben Sex Machine und Frost dieser Gruppe noch an, und Richie wird schwer verletzt und bricht zusammen, alle werden angegriffen, du hast dann plötzlich das Geräusch von Fledermäusen draußen noch und so, es ist schon alles ziemlich stilistisch sehr cool gemacht.
Ich finde es also, mal cool, wenn der Vater diese Waffe durch den einen so durch und dann durch den Bauch schießt. Also das
ja.
Cool.
Ja, es sind sehr coole Szenen dabei, die ihr auf jeden Fall euch angucken solltet, dafür lohnt sich der Film auf jeden Fall. Auch ganz... Ja.
Ich wollte noch sagen, Sex Machine benutzt ja dann auch irgendwann mal eine Peitsche, um einen dieser Vampire zu töten. Und das soll tatsächlich wohl auf die Peitsche von dem Charakter aus Akumayo Dorakura hindeuten. Also, wie heißt es? Castlevania.
Ach so.
Ah ja.
Das ist so eine Castlevania-Anspielung, weil Quentin Tarantino ist ja eigentlich auch voll der Nerd. Deswegen...
Naja, gut zu wissen. Was auf jeden Fall auch ganz gut ist, ist, dass Richie jetzt als Vampir zurückkommt und dann auch die Gruppe angreift und Seth ihn dann mit einem Flock durchs Herz tötet. Das heißt, er bekommt endlich, was er verdient.
Eigentlich überraschend, dass das jemand macht.
Ja, ich denke, es war ihm wichtig, dass Seth das macht und nicht irgendwer anders.
Ja, ja, klar, aber es ist interessant, dass Seth das macht im Sinne von, eigentlich sind das ja so Filme, wo die Leute dann ihre Familienmitglieder verschonen, bis es ihnen erspar ist.
Ja, aber das ist ja so, in diesem Film gibt es ja sowas gar nicht wie Emotionen. Schon mal, dieser eine Vater da, der Arme, oh, das hat mir so weh getan, als er dann gestorben ist, und die Tochter so, nein, und dann hat sie sich einfach umgedreht und es war alles cool.
Ja.
Aber das ist halt dieses typische Tarantino irgendwie. Das geht nicht so krass in die Tiefe, was die Charaktere angeht, aber ist trotzdem interessant.
Aber in so einer Situation darf man auch einfach keine Gefühle haben.
Ja, da sind wir wieder bei der Zombie-Apokalypsen-Sache.
Ja, richtig. Töte die Menschen sofort, wenn sie gebissen werden. Keine Gefühle.
Ja.
Wenn der Sohn, der ist doch dann, der zögert doch auch, und deswegen stirbt er.
Richtig, richtig.
Ja.
Ja, aber der wäre sowieso gestorben, glaube ich.
Und das ist noch nicht
aber
mal sein
vorher,
leiblicher
bevor
Sohn.
Wir, warte mal, bevor wir zu dem Sohn kommen, ja? Erstmal erzählt Frost seine ganzen Vietnam-Stories und erzählt, wie er die Vampire, die Leute in Vietnam abgestochen hat. Und im Hintergrund verwandelt sich Sex Machine, der wohl gebissen wurde, dann in einen Vampir. Und dann beißt er Frost und zusammen beißen sie dann den Pastor. Und dann lassen die nämlich die Vampir-Fledermäuse rein, weshalb die beiden Kinder und Seth in so einen Hinterraum fliehen müssen. Der Vater baut sich dann aus einer Schrotflinte und so einem Flockenkreuz, mit dem er die Vampire zurückhält und die auch erschießt, aber weil er eben auch schon gebissen wurde, weiß er, dass er sich verwandeln wird und er kommt dann auch zu denen nach hinten in den Raum und da bereiten sie sich dann eben auf den Kampf vor, bauen aus, weil die finden dann heraus, dass sie nicht die erste Gruppe sind, die da umgebracht wurde, sondern dass da ganz viele sind und dann bauen die sich die craziesten Waffen, die man sich vorstellen kann, aus so aller so einem automatischen Flock-Ding, was aussieht wie so ein, es gibt so, ne, ich sag's nicht, aber es, ja, sie bauen Maschinen. Ich sag nicht, woran ich denke.
Das ist übrigens in der Szene, wo der Vater dann so dieses Kreuz bastelt und diese Menge von Vampiren zurückhält, ist es übrigens sehr wichtig zu erwähnen, dass sie nur genug Geld haben, um 6 Full-Body-Suits, so Vampire-Kostüme zu bauen. Das heißt, es gibt ja eine diese Szene, wo diese ganzen Leute da stehen. Das sind halt nur 6 und die wurden dann nochmal so computertechnisch, sieht man ja auch, ne, in dieser einen Szene, wenn die da alle so in der Masse stehen, wurden ja halt alle computertechnisch doch nochmal eingeführt. Aber es gibt insgesamt in dem Film eigentlich nur 6 Vollkörper-Vampire, die alle immer wieder getötet wurden.
Ja.
Ja.
Genau, nachdem sie sich vorbereitet haben, gehen sie dann eben vor, um weiterzukämpfen und da verwandelt sich Sex Machine in eine gigantische Ratte und auch der Pastor verwandelt sich in einen Vampir und kann dann seinen Sohn eben angreifen, weil der zögert, der Idiot.
Dummer Junge.
Ja.
Dabei hat er die coolste Waffe, eine Super Soaker
mit
Kanone.
Holy Water.
Ja, das ist wenigstens was wir uns vorstellen konnten.
Genau, ja, dann gibt's halt eben diesen Kampf, es lebt jetzt nur noch Seth und die Tochter und dann werden sie so umzingelt von Vampiren, dann kommt aber so langsam das Tageslicht durch die Löcher in der Wand und gerade als sie kurz davor sind zu verlieren, kommt Carlos plötzlich an und weil er die Tür aufmacht, kommt Sonnenlicht rein und sie können fliehen, die Vampire sterben und Seth ist erstmal mega sauer, sagt, warum hast du diese Bar ausgewählt? Und er so, ja, keine Ahnung, ich habe sie gewählt, weil it's open from dusk till dawn.
Ist ja auch so lustig, dass wenn sie die Tür öffnen, dass es dann circa noch 5 Minuten dauert, bis die diese Kugel oben, wie heißt denn das? Disco-Kugel oben angestrahlt wird und dann alle anderen Vampire tötet, weil die das Sonnenlicht so krass reflektiert, dass sie dadurch sterben. Explodieren sogar.
Auf jeden Fall reden die dann ein bisschen darüber, was passiert ist. Sie machen einen Deal aus, wer wie viel Geld kriegt. Und dann gibt Seth einen Teil des Geldes an die überlebende Tochter ab. Und dann sagt die Tochter so, hey, ich würde gern mit dir kommen und kriminell sein. Und er so, hey, ich bin vielleicht ein Scheißkerl, aber so scheiße bin ich auch nicht. Und dann fahren beide in getrennte Richtungen. Und wir sehen, dass meine Autokorrektur hat aus Titty Twister Kitty Twister gemacht. Der Titty Twister eigentlich ein riesiger Aztekentempel ist und der so tief in die Erde geht und da ganz viele Autos aus allerlei Zeiten, also wirklich so Autos bis 1930 oder so, vergraben liegen und dann ist der Film zu Ende.
Das ist so lustig, weil es gibt wohl tatsächlich eine TV-Version, wo die Kitty Twister draus gemacht haben.
Oh, und wow.
Und diese Nippel halt übermalt oder was auch immer. Aber es gibt wohl in der TV-Version einen Kitty Twister. Deswegen nicht nur deine Autokorrektur, sondern auch die Zensur hat das gemacht.
Ich will aber nicht, dass irgendwelche Kitties getwistet werden.
ja, es ist halt, es gibt also diese Szene, wenn die dann wegfahren und dann siehst du diese riesige Pyramide und da sind da diese ganzen Autos, die wird im dritten Teil am Ende übrigens auch nochmal so nachgestellt gewissermaßen, dass sie halt wegfahren und da sind dann halt nur so, also das ist Wilder Westen, also so, keine Ahnung, Karren, die von Pferden getragen werden normalerweise, die sind dann alle dort in dem Graben, weil es noch keine motorisierten Autos gibt, aber ja, die Szene ist schon ganz witzig am Ende, weil diese Pyramide ist ja echt riesengroß.
Ja, weil es ja auch so eine Implikation ist, dass dieses Vampirvirus eben diesen religiösen Azteken-Ursprung hat und eben nicht, wie man es so klassisch aus der Gotik oder so kennt, sondern schon ein ziemlich cooler Ansatz, dass man eben auch dieses Mysterium am Ende aufbaut, so nach dem Motto, hey, das ist schon uralt und eigentlich könntest du das jetzt in jeder Zeitperiode da ansetzen und Der Film hat coole Ansätze, das muss man ihm lassen, und auch sehr coole Szenen. Und ich glaube auch für 96, was so die Effekte und so und die Machart angeht, war das ja auch schon mehr aus der Zeit gefallen. Damals war das ja schon so die Steps in Richtung, wir machen jetzt CGI und gehen davon weg, dass das alles so praktisch ist. Also da muss man dem Film sehr viel verlassen. Deshalb 2,5 hat er bei mir bekommen. Er ist leider seinem Alter. Es ist 2,5 ist genau die Mitte. Genau die Mitte.
2,5 klingt halt heutzutage so gemein, aber ich verstehe total, was du meinst.
Auf Rotten Tomatoes hat er ja auch nur, ich glaube, 67% von den Kritikern damals bekommen.
Ja, gut, weil Kritiker natürlich kein Blut sehen können. Nein.
Das ist ja auch grün.
Ich verstehe es ja auch auf gewisse Art und Weise. Es ist ja wirklich, wie man das immer sieht. Und ich finde es halt, wie du sagst, es ist halt wirklich für die Zeit, es sind keine CGI-Effekte da, es ist alles gemacht auf einem wirklich niedrigen Budget. Haben die sich alle, ich glaube, wie heißt er, Robert Kurtzman oder so, hat an den Effekten drin gearbeitet oder so. Also da muss man schon einiges, heutzutage würde das nicht mehr so krass gemacht werden, glaube ich.
Sieht man ja an der Serie dann wahrscheinlich.
Who knows, never seen.
Not us.
So viel Zeit hatte ich dann auch nicht, um 3 Staffeln einer Serie zu gucken.
Nee, wir haben nämlich gar nicht viel Zeit, weil in 2 Wochen geht's ja schon weiter mit dem nächsten Klassiker. Da ist keine Zeit.
Ja, naja, auf jeden Fall, das ist, ja, ist ein Kind seiner Zeit, so wie oft Klassiker Kinder ihrer Zeit sind, die man vielleicht, dass man einfach nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wenn man die nicht damals gesehen hat. So wie ich, weil ich so cool bin, nicht weil ich so alt bin.
Alt.
Nein, cool.
Alt.
Cool. Ihr könnt uns trotzdem nochmal sagen, wie ihr den Film fandet. Wie gesagt, sagt uns Bescheid, falls ihr die Serie gesehen habt. Das ist auch sehr wichtig. Und Bendix, jetzt musst du natürlich auch sagen, wie du den Film findest und ob wir das getroffen haben oder nicht. Sehr wichtig. Weil wenn du ihn schon vorschlägst.
Wir sind doch eigentlich voll
mittig.
Breit gefächert. Also ja. Wir haben ja alle eine andere Meinung, aber es steigert sich ja immer. Also haben wir ja fast alles abgedeckt.
Genau, aber könnte ja auch sein, dass er den Scheiße findet und ja, okay, dann sich bestätigt fühlen wollte. Ja. Das, kann man nicht wissen. Genau, das ist auf jeden Fall das, was wir über diesen Film zu sagen haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder und hört uns weiter zu. Wer ist zum allerersten Mal hier? Shoutout in den Kommentaren.
Zeigt euch.
Zeigt euch. Wer seid ihr? Das frage ich nämlich jetzt auch in letzter Zeit immer bei der Creepy Crypt, weil ich denke, bei diesen ganzen.
Das immer.
Echt? Mhm. Sind jedes Mal neue Leute dabei?
Ja.
Echt?
Ich glaube, nur ein einziges Mal war niemand Neues dabei.
Okay.
Aber ich frage das immer, weil es mich interessiert. Und dann sage ich immer, ich hoffe, ihr bleibt nicht neu, ihr kommt dann wieder und dann sind die nächste Woche wieder da.
Alle?
Nicht alle, aber ein paar schon. Okay. Ist cool. Weil, aber okay. So merke ich mir, das, weißt du, so, wenn so neu dazukommt.
Du fragst jedes Mal durch, wer ist zum ersten Mal hier?
Aha. Ja,
wer
ja.
ist zum zweiten Mal hier? Wer ist zum dritten Mal hier?
Aber manche Leute merkt man sich einfach, wenn die sich melden, dass sie zum ersten Mal da sind. Und dann
das ist bei mir zu groß, deswegen, ich sehe das.
So war es auch
mit
unserem Club, ja, da sind auch nicht nur Leute, die von Anfang an da waren oder so, da waren auch Leute, sind auch Leute drin, die irgendwann mal zum ersten Mal da waren und dadurch, weil ich diese Frage gestellt habe, sind jetzt einfach immer gekommen.
Okay. Ja, so sollte es ja auch sein.
Ja. Cebo macht es auch.
Was?
Ja, Cebo, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe für Hamburg, hä? Wie wäre
das?
Wenn ich frage, wer ist zum ersten Mal, da sind dann das alle.
Cebo, du hast immer die schlechtesten Besucherzahlen, das kann so nicht weitergehen.
Ja, ich finde auch, wir sollten Hamburg wieder einstampfen.
Nein, ja. Genau. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Wer jetzt zum ersten Mal hier? Genau, richtig. Hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns in der Telegram-Gruppe. Und ihr könnt, wie gesagt, auch Filme vorschlagen. Ihr könnt auch Filme vorschlagen, die ihr nicht mögt. Das fände ich fast schon interessanter. Dann müssten wir uns die Filme angucken und finden sie wahrscheinlich auch scheiße. Und dann finden sie alle scheiße. Oh, wer weiß.
Gibt es da draußen einen Found-Footage-Exorzisten-Slasher? Wenn ja, sag Bescheid.
Wahrscheinlich. Das klingt wie drei, Exorzismus und Slasher ist schwierig zu vereinen.
Hä, wieso, wenn du den Killer hast, der Leute umbringt
Und dann wird er exorziert, okay. Und das hat jemand mit Found-Footage aufgenommen.
Der hat Ray-Ban Meta-Glasses auf, während er Leute umbringt.
Okay, verstehe. Es ist so wie das Remake von Maniac, nur mit Besessenheit.
Richtig.
Cool, got it. Genau. Schlagt uns doch den Film vor, den Slasher-Exorzismus-Found-Footage-Film. Das wäre toll, damit wir den endlich finden. Da sind wir sehr gespannt, was für Vorschläge kommen, die alle drei Kategorien abdecken. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal den zweiten Teil von dem Film mit Russell Crowe.
Texas Chainsaw Massacre?
Wer spielt in Texas Chainsaw Massacre?
Nein, I'm joking.
Okay, hätte ja sein können.
Nein, I'm just joking.
Sehr unwahrscheinlich. Ansonsten könnt ihr ja auch unsere anderen Formate hören und vielleicht nochmal dazwischen was hören, denn für die Classics kommen wir erst wieder in 2 Wochen. Dafür haben wir aber nächste Woche wieder neue Filme, über die wir sprechen, nämlich nächste Woche Mittwoch in unserem normalen Creepy Crypt Podcast über Kinofilme und Freitag in der Home Invasion über Filme, die man zu Hause gucken kann oder andere Sachen, die man zu Hause gucken kann. Deswegen Home Invasion, clever, oder? genau, da könnt ihr reinhören bis dahin und natürlich unseren Creepy Lodge Twin Peaks Podcast nicht vergessen. Den wird die liebe Michelle nie hören.
Wer weiß.
Glaube ich fast nicht. Genau, da könnt ihr einschalten und hoffentlich hören wir uns dann bald wieder. Und bis dahin gilt...
Ich habe überlegt, ob ich jetzt sage, ruht in Frieden und dann einfach die ganzen P-Wort-Begriffe nochmal aufziehe, aber ich habe mich dagegen entschieden. Nein!
Doch, mach den ganzen Monolog, ruht in Frieden in und
ruht in Frieden in weißer Pussy, schwarzer Pussy, spanischer Pussy, gelber Pussy, heißer Pussy, kalter Pussy, nasser Pussy, stinkender Pussy, haariger Pussy, oh. Blutiger Pussy, beißiger Pussy, Pferdepussy, Hundepussy und Chickenpussy. Auf Wiedersehen!
Oh Gott, das war ekelhaft. Ja, das Creep war ekelhaft. On.